hat es eine Schießerei an einer Schule gegeben. Noch ist die Lage unübersichtlich, das, was wir wissen, ist aber erschreckend genug. Mehr in den Meldungen mit Birgit Röhricht.
Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz sind 9 Menschen getötet worden. Das hat die Bürgermeisterin der österreichischen Stadt bestätigt. Bei den Toten soll es sich um 7 Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie den Todesschützen handeln. Es gibt Spekulationen, der Täter habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Darunter sind sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrer. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Es bestehe keine weitere Gefahr, teilte die Polizei mit. Bundesinnenminister Dobrindt stellt zur Stunde den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 vor. Im vergangenen Jahr hat die politisch motivierte Gewalt zugenommen. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich auf gut 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten ist im Jahr 2024 um fast 50% angestiegen. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind wiederum gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des andauernden Nahostkonflikts kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten, antisemitischer Hetze und gewalttätigen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Protestschwerpunkt war Berlin.
Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich seit heute mit der Frage, ob das Magazin Kompakt weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Kompakt mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt nun im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. Der Senat will Berlin zu einem führenden Standort der Gaming-Branche entwickeln. Das hat Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Inzwischen hat der Senat bekannt gegeben, dass das sogenannte House of Games im Lux Berlin in Friedrichshain eröffnet wird. Sebastian Schöbel.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Der Deutsche Pflegerat hat seine Forderung bekräftigt, im Grundgesetz ein Recht auf gute Pflege zu verankern. Versorgung und Rahmenbedingungen müssten angemessen sein, sagte die Präsidentin des Deutschen Pflegerates Vogler im RBB 24 Inforadio. Der Pflege Verfassungsrang einzuräumen würde die Wichtigkeit des Themas unterstreichen. Damit ginge die Verpflichtung einher, die Lage der Pflege durch gesetzliche Rahmenbedingungen zu verbessern, so Vogler weiter. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten Regen, vereinzelt Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 15 Grad, in Kreuzberg 18, Perleberg 15, Senftenberg 20 Grad. Morgen erst bewölkt, aber meist trocken, später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Einen guten Tag. Und die Eilmeldungen aus Österreich, die überschlagen sich gerade. An einer Schule in Graz sind Schüsse gefallen. Erst war von Verletzten die Rede. Jetzt sprechen österreichische Medien von mehreren Toten. Österreich-Korrespondent Wolfgang Wichtel über das Wenige, was bisher bekannt ist.
Insgesamt 9 Tote bei einem Amoklauf an einer Grazer Schule. Das hat die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr inzwischen bestätigt. 7 Schülerinnen und Schüler, offenbar eine Lehrkraft und auch der Todesschütze sei unter den Toten. Es gibt Spekulationen, er habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk Steiermark berichtet auch von mehreren Schwerverletzten, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Keine weitere Gefahr, meldet die Polizei Steiermark. Um 10 Uhr vormittags sind die Schüsse gemeldet worden. In einer weiterführenden Schule in der Grazer Dreischützengasse, nicht weit vom Grazer Hauptbahnhof.
Mehrere Tote und Verletzte also hat es bei einem Amoklauf in Graz gegeben. Unser Österreich-Korrespondent Wolfgang Wichtel war das mit den ersten Informationen. Viel ist es noch nicht, aber sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden Sie hier bei uns natürlich im rb24-Inforadio auf dem Laufenden gehalten. Selbstverständlich. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist erneut angestiegen. Das wird auch im Jahresbericht 2024 des Bundesamtes für Verfassungsschutz deutlich. Innenminister Dobrindt hat ihn am Vormittag zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes Sinan Seelen vorgestellt. Dobrindt hat dabei zunächst auf die Zunahme von Spionage, Desinformation und Sabotage hingewiesen, vor allem im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Dann hat er zum Rechtsextremismus Stellung genommen.
Das rechtsextremistische Personenpotenzial ist 2024 deutlich angestiegen, und zwar um rund ein Fünftel, von über 40.000 Personen jetzt auf über 50.000 Personen. Das ist eine erschreckende Zahl. Erstmal muss man sagen, liegt die Zahl der Rechtsextremisten über der Marke von 50.000, und sie hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt.
Unter diesen 50.000 sind laut Bericht gut 15.000 gewaltorientierte Rechtsextremisten. Auch das sei eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, so der Bundesinnenminister. Ebenfalls gestiegen ist die Bedrohung durch Linksextremisten und Islamisten, angeheizt vor allem durch den Nahostkonflikt, sagte Dobrindt weiter.
Auch hier stellen wir fest, dass es sich zu einer Intensivierung hin entwickelt. Auch gerade bei jungen Tätern, auch bei jungen Tätern, die allein handeln, ist dies deutlich erkennbar. Die Bundesrepublik Deutschland, sie steht unverändert im Visier der Terrororganisation Islamistischer Staat. Auch das ist im Verfassungsschutzbericht deutlich so formuliert.
Ziel sei es nun, die Bedrohungen abzuwenden, und dazu werde er den Verfassungsschutz stärken. Das sagte Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister von der CSU, um kurz nach 11. Jetzt ist es gleich 9:09. Dunkelheit, Kälte, extrem hoher Druck. Die Tiefsee ist ein unwirtlicher Ort und nur ein Bruchteil davon ist bereits erforscht. In der Tiefsee ruhen aber auch große Bodenschätze wie Nickel und Kobalt. Ob diese Rohstoffe abgebaut werden sollen, ist hoch umstritten. Bei einer großen Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Nizza sprechen über 100 Länder und 40 Organisationen derzeit darüber. Und da wurde gestern gefordert, es soll zumindest eine vorsorgliche Pause beim Abbau geben. Aus Nizza unsere Korrespondentin Caroline Düller.
Knapp 40 Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert seit 2022, den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee langfristig zu verbieten, und hat diesen Appell in Nizza wiederholt. Ich bin nicht gegen wirtschaftliche Aktivitäten, im Gegenteil. Aber ich halte es für Wahnsinn, ausbeuterische Aktivitäten zu starten, die die Meeresböden der Tiefsee und ihre Artenvielfalt völlig durcheinander bringen und zerstören, die große CO2-Kommen freisetzen könnten, wenn wir über all das nichts wissen. Wissenschaftler warnen schon lange vor den Folgen des sogenannten Deep Sea Mining auf Ökosysteme, die in weiten Teilen noch unerforscht sind. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, ebenso wenig wie Grönland zu haben sei oder man die Antarktis kaufen könne.
Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarktik ou la haute mer ne sont à vendre.
US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Das verstoße gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung aus Nizza. Auch Deutschland hat sie unterzeichnet und setzt sich für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau ein. Bei der Ozeankonferenz stellt die Bundesregierung außerdem ein Projekt vor, um Altmunition aus den Meeren zu bergen. Umweltminister Carsten Schneider von der SPD.
Ja, wir haben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr viel Altmunition, verklappte Munition, aber eben auch Blindgänger. Wir wissen etwa, wo die liegen. Und nach 80, 90, 100 Jahren rosten die Korrosion und es könnte eine Verschmutzung der Nordsee und der Ostsee geben. Deswegen wollen wir sie jetzt bergen. Dazu haben wir 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und bauen so eine Plattform, um das Ganze technisch auch zu bergen zu können. Und ich glaube, dass wir damit auch Pionierarbeit leisten, auch für andere Regionen der Welt.
Noch bis Freitag verhandeln in Nizza Vertreter von mehr als 100 Staaten und 40 internationalen Organisationen über einen besseren Schutz der Meere und Ozeane. Verbindliche Verträge werden am Ende dabei nicht herauskommen. Vielmehr sollen die Staaten Aktionspläne aufstellen, in denen sie ihre eigenen Maßnahmen und Zeitpläne festschreiben.
Aus Nizza der Bericht von Caroline Düller. Dort läuft die Ozeankonferenz weiter. Vertreter aus mehr als 100 Ländern sind an den Verhandlungen beteiligt. 30 Jahre ist es jetzt her, dass Christo und Jean-Claude den Berliner Reichstag verhüllt haben. Millionen Menschen haben sich das damals mit großer Begeisterung angeschaut. Ein unvergesslicher Sommer war das 1995. Jetzt gibt es ein Quasi-Revival oder wenigstens eine leuchtende Erinnerung daran. 24 Hochleistungsprojektoren zeigen seit gestern Abend immer mit Einbruch der Dämmerung für ein paar Stunden das Kunstwerk von damals an der Westfassade des Reichstagsgebäudes. RBB24-Reporterin Regine Bruckmann hat sich das mal angeschaut.
Und jetzt, zwei, eins, let's go!
Und was passiert jetzt?
Christo und Jean-Claude hatten vor 30 Jahren 100.000 Quadratmeter silbrig glänzenden Stoff benötigt, um den Reichstag einzuhüllen und ihn mit 15.000 Meter blauem Seil umwickelt. Die Lichtprojektion unter der Regie des Lichtdesigners Andreas Böhlke versucht nun nachzubilden, was damals geschah. Zuerst legen helle Lichtstreifen ein Raster über die Fassade und es entsteht die Illusion, dass daran Stoffbahnen langsam herunterrollen. Der Stoff scheint sich leicht im Wind zu bewegen, am Ende fällt er locker zum Boden. Roland Specker, ein Berliner Unternehmer, der Christo und Jean-Claude schon damals bei der Realisierung unterstützte und die Großprojektion nun mit initiiert und mitfinanziert hat, erklärt die Idee hinter dem neuen Projekt.
Das ist wie wenn Sie ins Museum gehen und ein Bild ansehen. Dann gucken Sie auch, was der Maler oder die Malerin gemacht hat. Wir zeigen mit den Fähigkeiten, die wir haben, der Bevölkerung, wie schön, was damals Christo und Jean-Claude gemacht haben.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner eröffnet das neue Spektakel und outet sich als ehemaliger Skeptiker.
Ich gebe zu, dass ich damals, als die Idee auftauchte, erstmal ein komisches Gefühl hatte. Warum wird unser Parlamentsgebäude hier verpackt, Alufolie, sage ich jetzt mal. Aber als ich dann hier vor Ort war und die Stimmung gesehen habe, hat mich total überzeugt, dass es gut und richtig war.
Circa 20 Minuten dauert die Projektion, dann beginnt sie von vorn. Allerdings, was der reale Stoff geleistet hat, kann das Licht nicht ersetzen. Das Gebäude ist nicht wirklich verhüllt, sondern noch sichtbar. Die zahlreich erschienenen Besucher und Besucherinnen reagieren unterschiedlich. Manche gehen früh, andere schauen sich die Projektion zwei- oder dreimal an.
Ja, also ich fände es noch ein bisschen schöner, wenn vielleicht noch Musik oder so da gewesen wäre. Zwischendurch war es halt sehr still. Also im Vergleich zu anderen Installationen, die ich gesehen habe, war sie vielleicht fast ein bisschen langweilig, würde ich jetzt so sagen.
Es gefällt mir sehr. Überraschungsmoment ist, wenn das dann alles so zusammenfällt.
Ja, es ist super schön. Die Farben, dass so viele Leute da sind, dass der Mond da ist, alles.
Je länger es dauert und je dunkler es wird, umso stärker leuchtet die Fassade und umso intensiver ist der Eindruck. Es ist nicht dasselbe wie die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren, aber vielleicht trotzdem ein schöner Moment für Berlin. Das findet Bürgermeister Kai Wegner.
Was noch einmal zeigt, was in Berlin möglich ist, auch kulturell an Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringt, das finde ich einfach eine tolle und gelungene Idee.
Das sagt Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, der Beitrag von Regine Brockmann über die, ich sag mal, virtuelle Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes in Erinnerung an die Kunstaktion von Christo und Jean-Claude.
RBB 24 Inforadio Sport.
Bundestrainer Julian Nagelsmann möchte im nächsten Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen. Tja, da muss er sich wohl eine andere Mannschaft suchen, meint unser Sportkolumnist Thomas Kroh in seiner Rubrik Draufgehalten.
Schon in erfolgreichen Tagen war die uns Deutschen eigene Arroganz kein Charakterzug, der uns schmückte. Aber wenigstens durften wir uns regelmäßig Fußball- und Exportweltmeister nennen. Für uns die wichtigsten Titel, neben der Trophäe für den besten Autobauer. Längst sieht die Welt nicht mehr so rosig aus, was wir jedoch keineswegs zum Anlass nehmen, uns in Demut zu üben. Nein, in Sachen Überheblichkeit, da halten wir die Weltspitze und der Bundestrainer trompetet realitätsblind was vom WM-Sieg heraus. Dabei reicht es nicht einmal gegen eine französische B-Mannschaft, wenn Nagelsmann ein paar Ausfälle zu verkraften hat. Eine B-Mannschaft übrigens, die gar keinen Bock gehabt habe zu gewinnen, wie DFB-Kapitän Kimmich konsterniert bemerkte. Die Personaldecke des Bundestrainers ist im Gegensatz zu denen seiner Kollegen aus Argentinien, Frankreich, Spanien und selbst Portugal so dünn, dass es einen auch im Hochsommer fröstelt. Denn während die anderen Champions-League-Sieger und Profis von europäischen Spitzenclubs sowie hochkarätigsten Nachwuchs wie diese Redoué von Paris Saint-Germain einwechseln können, muss Nagelsmann Locken auf der Glatze drehen. Dabei hat Deutschland vor 1,5 Jahren die U17-WM gewonnen. Die Jungs sind inzwischen 19 oder werden es demnächst. Aber nicht ein einziger dieser Junioren-Weltmeister hat es bisher geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Und was höre ich von den DFB-Bossen? Ist halt so, sagte Vizepräsident Watzke sinngemäß dem Fachmagazin Kicker. Mal hast du herausragenden Nachwuchs und wirst irgendwann Weltmeister wie 2014 und mal sprudelt die Talentequelle eben nicht. Komisch, bei den Franzosen und Spaniern und Portugiesen blubbert das Ding schier unaufhörlich. Was dir zwar keinen Weltmeistertitel garantiert, aber doch zumindest immer einen fruchtbaren Boden bereitet, auf dem etwas Mächtiges wachsen kann. Nach wie vor ist die wichtigste Elf des größten Sportverbandes der Welt weit von deren Spitze entfernt. Gleiches gilt für die Qualität der Nachwuchsarbeit hierzulande und übrigens auch für den deutschen Vereinsfußball. Wenn ich mir seine beste Mannschaft, den FC Bayern, anschaue, im Vergleich zu den brillanten Darbietungen, die Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona in dieser Saison in der Champions League gezeigt haben. Nur unsere große Klappe, die ist immer noch Weltklasse, was ich angesichts der gezeigten Leistungen als peinlich empfinde.
Da ist noch einiges zu tun bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, meint unser Sportkolumnist Thomas Kroh in seiner Rubrik Draufgehalten.
Werbung. Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Noch etwas gedämpfte Temperaturen in Berlin und Brandenburg. 17, 18 Grad derzeit in der Hauptstadt, 19 in Cottbus, 16 in Prenzlau. Im Lauf der nächsten Stunde ein bisschen Regen, später dann auch stärkere Schauer und Gewitter bei höchstens 22 Grad. Aber der Sommer zeichnet sich ab. Ab Donnerstag soll es deutlich wärmer werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Vorsicht bitte auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau liegen Fahrzeugteile auf der rechten Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest, Stau in einer Baustelle plus 45 Minuten. In der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls Stau plus 20. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Boblitz und Dreieck Spreewald Stau 10 Minuten plus die A20 Richtung Rostock ist zwischen Straßburg und Neubrandenburg-Ost wegen Bauarbeiten gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld auf dem Stadtring in beiden Richtungen zwischen Detmolder Straße und Dreieck Charlottenburg. Westend Spandauer Damm in beiden Richtungen Prenzlauer Promenade stadteinwärts. Gute Fahrt.
20 nach 12.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Scholze, schönen guten Tag. Und der Blick geht zunächst in den Süden Österreichs, nach Graz. Dort hat es einen Amoklauf an einer Schule gegeben. Die Polizei war im Großeinsatz. Um kurz nach 11 ging es rund. Es soll auch Tote gegeben haben. Noch ist die Nachrichtenlage unübersichtlich. Das, was wir inzwischen gesichert wissen, jetzt in der Meldung mit Birgit Röhricht.
Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz sind 9 Menschen getötet worden. Das hat die Bürgermeisterin der österreichischen Stadt bestätigt. Bei den Toten soll es sich um 7 Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie den Todesschützen handeln. Es gibt Spekulationen, der Täter habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Darunter sind sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Es bestehe keine weitere Gefahr, teilte die Polizei mit. Berlin soll nach den Vorstellungen des Senates zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Auf diesem Feld konkurriere die Hauptstadt mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein und da müssen wir was zu tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Der Senat hat inzwischen bekannt gegeben, dass das sogenannte House of Games im Lux Berlin in Friedrichshain eröffnet werden soll. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Bundesinnenminister Dobrindt stellt zur Stunde den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vor. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Vorjahr. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Im vergangenen Jahr haben sich knapp 292.000 Menschen in Deutschland einbürgern lassen. Das sind so viele wie nie zuvor, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Dazu beigetragen hat den Angaben zufolge eine Gesetzesreform, die die neue Regierung aber wieder ändern will. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Dadurch konnten Ausländerinnen und Ausländer ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten, auch wenn sie Deutsche werden wollten. Zudem konnten sie schon nach 3 Jahren in Deutschland ihren Antrag auf Einbürgerung stellen, wenn sie sehr gute Sprachkenntnisse oder berufliche Leistungen vorweisen konnten. Diese sogenannte Turbo-Einbürgerung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD nun wieder abschaffen. Sie glaubt, dass dann auch weniger Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland stellen. Die Grünen kritisieren das als Signal des Misstrauens. Der Arbeitsmarkt sei auf gut integrierte Menschen aus dem Ausland angewiesen.
Die israelische Marine hat den Hafen der jemenitischen Stadt Hodeidah am Roten Meer angegriffen. Wie die israelische Armee mitteilte, waren an den Angriffen gegen die Houthi-Rebellen zum ersten Mal Raketenschiffe der Marine beteiligt. Zuvor war der Jemen aufgerufen worden, mehrere Häfen des Landes zu evakuieren. Israel wirft den Houthi vor, die Häfen für Waffentransporte zu nutzen. Die Houthi-Rebellen beschießen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen. Außerdem greifen sie regelmäßig Handelsschiffe am wichtigen Zugang zum Suezkanal an. In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht 23 Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um Kleintransporter. Der Brandort habe im Gewerbegebiet Erlenbruch gelegen. Vor Ort seien 46 Einsatzkräfte gewesen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liege in einem hohen sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen würden von der Kriminalpolizei geführt. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Geprüft werde auch, ob es Anhaltspunkte für ein politisches Motiv gibt. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute ist es meist dicht bewölkt. Von Nordwesten Regen. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 17 Grad, Kreuzberg 18, Perleberg 15, Senftenberg 20 Grad. Morgen erst bewölkt, aber meist trocken, später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Elon Musk sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Nach seinem Ausscheiden als Trump-Berater hat ein öffentlicher Schlagabtausch des Unternehmers mit dem US-Präsidenten begonnen. Unter anderem streiten sich beide um ein im Raum stehendes Ende für die amerikanische E-Auto-Förderung. Und das könnte auch Musks Firma Tesla zusätzlich. Denn seit längerem schwächelt der einstige E-Auto-Pionier, der sein einziges europäisches Werk im brandenburgischen Grünheide hat. Unser Reporter Martin Kraus hat sich vor Ort umgehört, ob sich die Auseinandersetzung um Musks umstrittenes politisches Engagement auf die Arbeit in dem Werk auswirkt.
Tesla scheint in der Krise zu stecken. Wenn man den Namen des US-Elektroautobauers derzeit im Internet sucht, überwiegen die Negativschlagzeilen.
Schlechte Stimmung bei Tesla.
Tesla-Krise durch Elon Musk.
Tesla wird vom Pionier zum Nachzügler.
Als Reporter verfolge ich seit mehreren Jahren für den RBB intensiv die Entwicklung des Tesla-Werks in Grünheide. Mich überraschen solche Schlagzeilen, da ich ein anderes Bild vor Ort erlebe. Für viele war und ist die Ansiedlung eine Erfolgsgeschichte.
Also erstmal ist es ein Riesenerfolg.
Sagte zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Woidke 2019, als die Ansiedlung von Tesla in Grünheide bekannt gemacht wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sah das zwei Jahre später bei der Eröffnung des Werks ähnlich.
Ein besonderer Tag für die Region, ein besonderer Tag auch für Deutschland und ein besonderer Tag für die Mobilitätswende in Deutschland.
Knapp drei Jahre später hat Tesla über 11.000 Mitarbeiter, ist damit größter privater Arbeitgeber in Brandenburg. Die Produktion des Model Y wurde kontinuierlich erhöht. Im März dieses Jahres verkündet Tesla, dass allein in Grünheide das 500.000. Fahrzeug produziert wurde. Eine Erfolgsgeschichte könnte man meinen. Doch andere Schlagzeilen dominieren, so wie etwa im April bei der Aktuellen Stunde des WDR.
Es war mal das Auto, das viele fahren wollten. Cooler Look, schnell, E-Antrieb, so das iPhone unter den Autos.
Und inzwischen genieren sich tatsächlich viele, die einen Tesla fahren. Gekauft werden sie kaum noch, jedenfalls in Europa.
Der Beleg für die vermeintliche Krise seien die Absatzzahlen, so der allgemeine Konsens. Diese sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, sagt zum Beispiel Branchenexperte Stefan Pratzel von der Fachschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Grundsätzlich ist es schon so, dass weltweit schon im letzten Jahr Tesla nicht mehr gewachsen ist. Im Gegenteil, man hat sogar weniger Fahrzeuge global abgesetzt. Und dieser Trend setzt sich in diesem Jahr massiv fort. Tesla verliert in den wichtigen Märkten Europa, China und USA an Marktanteilen.
Das stimmt. 2024 geht der weltweite Absatz erstmalig in der Geschichte des US-Elektroautoherstellers zurück, um 1,1%. Ein Wendepunkt. Immerhin hatte Tesla zuvor jährliche Wachstumssteigerungen. Laut Pratzel gibt es dafür mehrere Gründe.
Tesla hat tatsächlich ein massives Problem. Das liegt aus meiner Sicht an zwei Gründen. Zum einen fehlen weitere attraktive Modelle. Die Modelle Model Y, der Bestseller, aber auch Model 3, sind langsam in die Jahre gekommen. und der Wettbewerb ist gestiegen.
Alexander Riederer vom Grünheider Tesla Management sieht das naturgemäß anders. Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bazzaro sagte er,
im ersten Quartal in Europa war das meistverkaufteste Elektroauto immer noch das Model Y aus Grünheide. Und das zweitmeistverkaufteste Elektroauto war das Tesla Model 3.
Das bestätigt auch beispielsweise das Hamburger Online-Portal Statista mit Verweis auf die europäischen Zulassungszahlen. Darauf angesprochen verweist Pratzel auf den deutschen Markt und sieht hier eine Tendenz.
Allein in Deutschland ging der Absatz von Tesla insgesamt in den ersten 4 Monaten um 60% zurück. Das heißt, man hat nach wie vor die 2 Bestseller und starke Modelle, aber die anderen holen eben massiv auf und die werden auch Tesla in den nächsten Monaten überholen, auch bei einzelnen Modellen.
Doch was ist der Grund für diesen Rückgang ausgerechnet in Deutschland, wo es seit Anfang des Jahres einen richtigen Boom für Elektroautos gibt? Laut Pratzel haben hier Marken wie VW, Audi und Co. durch Preisnachlässe für ihre E-Autos punkten können. Und zum anderen
ist der Imageverfall von Tesla sehr, sehr groß aufgrund seines CEO Elon Musk, der eben nicht sehr politikfreundlich im Moment agiert. Und das stürzt auch das Image von Tesla tatsächlich in den Boden.
Das meinen auch andere Gesprächspartner. Ein Beleg seien dafür weltweite Protestaktionen. Oder eben Tesla-Fahrer, die sich mit Aufklebern für ihre Fahrzeuge vor Übergriffen zu schützen hoffen.
Diese Welle an Antipathie, die auch Tesla gegenüber schwappt, die Leute jetzt doch so ein bisschen auch verängstigt mit dem Auto, muss man auch echt sagen. Und darum, ich würde sagen, ein Großteil ist Tesla-Fahrer, Großteil nimmt Haltung ein, aber auch viele so hoffen, dass das Auto nicht angelangt wird von irgendeinem Spinner.
Sagt zum Beispiel Patrick Schneider. Er ist selbst Tesla-Fahrer und hat die mittlerweile berühmten Anti-Elon-Aufkleber auf den Markt gebracht. Doch ausgerechnet rund um Grünheide, wo laut Schneider die meisten Bestellungen herkommen, finde ich selten einen Tesla mit einem solchen Aufkleber. In Berlin sieht man diese häufiger. Ich frage daher dort Tesla-Fahrer, ob sie ihre Kaufentscheidung mittlerweile wegen Musk bereuen.
Ich bin begeistert von Tesla. Die sind ja jetzt hier bei uns um die Ecke in Grünheide, haben eine Fabrik aufgemacht und bin begeistert von Tesla. Von der Technik, von dem Auto bin ich begeistert.
Sagt Adam Ispirli. Der Inhaber einer Autowerkstatt aus Berlin hat gerade seinen Tesla verkauft, sich aber zeitgleich ein anderes Modell des US-Elektroautoherstellers neu angeschafft. Ein Aufkleber hat er nicht auf dem Fahrzeug. Wie andere, die ich spreche, scheint für ihn die Debatte um Musk bei der Kaufentscheidung keine Rolle gespielt zu haben.
Also das interessiert mich nicht, das ist die Politik, auch der Elon Musk selber. Ich mag zwar seine Visionen, das, was er macht, gefällt mir, aber seine Politik oder seine private Meinung interessiert mich nicht. Absolut nicht.
Gleichzeitig frage ich mich, wie Beschäftigte bei Tesla in Grünheide darüber denken. Doch keiner, der von mir angesprochen wurde, möchte sich dazu äußern, zumindest nicht mit Namen und insbesondere nicht in einem Interview. Da ich in einem Nachbarort von Grünheide wohne, treffe ich regelmäßig Mitarbeiter in den Tesla-typischen schwarzen Arbeitsklamotten. Am Bahnhof, im Restaurant oder beim Spaziergang. Im Gespräch räumen einige jedoch ein, dass auch Musk und die Zukunft des Werks in Gesprächen mit Kollegen oder Freunden Thema seien. Keiner sagt, dass er sich für seinen Job schäme oder sogar über einen beruflichen Wechsel nachdenke. Zudem können sie eine geringere Produktion ebenfalls nicht erkennen. Doch gab es im Frühjahr eine kurze Unterbrechung. Tesla-Werksleiter André Thierig äußert sich dazu.
Wir haben Anfang diesen Jahres das Model Y komplett rund erneuert und haben dann begonnen, schon im Januar die Produktion des alten Model Y stückweise nach unten zu fahren, hatten dann eine Unterbrechung in allen Fabriken und haben jetzt synchron in allen 4 Fabriken mit der Produktion des neuen Model Y begonnen. Und da gab es jetzt einfach aufgrund der Umstellung des neuen Modells eine kurze Unterbrechung.
Mittlerweile produziere Tesla aber wieder im vollen Umfang. Rund 5000 Fahrzeuge rollen jede Woche vom Band, allein in Grünheide. Damit ist die Produktion genauso hoch wie noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sind die Flächen auf dem Flugplatz in Neu-Hardenberg und auf dem Werksgelände in Grünheide deutlich leerer. Im vergangenen Jahr standen dort noch reihenweise Teslas. Doch wohin gehen die Fahrzeuge, wenn sie nicht in Deutschland verkauft werden? Dazu will sich Tesla nicht äußern. Eine Antwort gab Jörg Steinbach, ehemaliger Brandenburger Wirtschaftsminister, ebenfalls auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Auf den Absatzrückgang in Deutschland angesprochen, sagte er:
Die 46% bestreitet kein Mensch. Wenn ich aber an der Stelle Europa, Nahen Osten, bis hin im Prinzip rüber nach Taiwan, weil dort die Fahrzeuge nicht aus Shanghai ausgeliefert werden dürfen, damit auch wieder andere Länder noch mit erschlossen habe. Das wird an der Stelle fröhlich bei dieser Geschichte unter den Teppich gekehrt. Das gehört aber dazu.
Steinbach mache sich daher keine Sorgen, dass Tesla den Standort Grünheide irgendwann aufgeben könnte. Ganz im Gegenteil. Denn im selben Gespräch bekräftigt Tesla-Manager Riederer:
Wir bereiten uns gerade vor, am Standort weiter wachsen zu können. Dafür haben wir einmal ein emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren angestoßen, um die Produktionskapazitäten nochmal zu verdoppeln.
Dafür spricht auch, dass Tesla weiterhin massiv Arbeitskräfte sucht. Zudem haben RBB-Recherchen ergeben, dass Tesla in vielen Ländern seinen Absatz gerade im Mai wieder steigern konnte. Wie zum Beispiel in der Schweiz, Norwegen und der Türkei.
Keine Krise zu spüren beim Tesla-Werk in Grünheide. RBB-Reporter Martin Kraus war das.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Um 16:04 jetzt. Im Internet nach dem günstigsten Preis recherchieren und dann online bestellen, das ist für viele längst Alltag, hat aber auch viel vom stationären Geschäft ins Netz verlagert. Allerdings ist damit auch das Risiko sehr stark gestiegen, statt eines Verkäufers einem Betrüger aufzusitzen. Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion über Fake-Shops im Internet.
Der vermeintliche Schnäppchenpreis für ein Smartphone, ein Schmuckstück oder auch eine Autobahnvignette ist in vielen Fällen schlicht Betrug.
Unsere aktuelle Verbraucherumfrage zeigt, der Betrug durch Fake-Shops ist die Betrugsmasche, die am häufigsten verbreitet ist. 37% der Befragten sind schon einmal auf Fake-Shops hereingefallen und erhielten nach ihrer Bestellung dann entweder nur minderwertige oder auch gar keine Ware.
Sagt Josephine Ackermann von der Auskunft Thai Schufa. Neben Fake-Shops werden bei mehr und mehr Konsumenten auch persönliche Daten geklaut. Identitätsdiebstahl nennt man das, wenn eine fremde Person zum Beispiel an die Kreditkarten-PIN oder ins Girokonto kommt. Laut Schufa kommt auch das bei einem Fünftel der Befragten in der Umfrage vor. Wer bei einem Fake-Shop bezahlt hat, dessen Geld ist oft auf Nimmerwiedersehen verloren. Ob es eine Chance gibt, gezahlte Beträge zurückzuholen, hängt vor allem davon ab, wie man bezahlt hat. Am einfachsten ist das, wenn man eine Lastschrift erteilt hat, meint Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man muss dann halt wirklich aktiv werden und das Geld sich zurückbuchen lassen von der Bank. Aber diese Betrüger nehmen ja ungern Lastschriften, weil eben da das Risiko ist, dass das Geld wieder zurückgeht, sondern sie verwenden ja gerne Kreditkarte, PayPal und andere Bezahlmethoden. Und da ist es deutlich schwieriger, das Geld überhaupt noch zurückzuholen. Bei der Überweisung geht's auch gar nicht.
Aufpassen und vorbeugen ist also in jedem Fall besser, als bezahltem Geld hinterherzulaufen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn die Fake-Shops im Internet sind den echten Internetseiten der Händler oft täuschend ähnlich nachgebaut. Ein paar Tipps, um die gefälschten von den echten Anbietern zu unterscheiden, gibt es aber doch, so Schufa-Expertin Ackermann.
Achten Sie auf Tippfehler, ungewöhnliche Endungen, beispielsweise irgendetwas anderes statt .de. Vergleichen Sie auch nochmal die URL der Shops mit der offiziellen Seite. Teilweise werden ja nur ein oder zwei Buchstaben verändert. Meiden Sie Vorkasse, wenn Sie unsicher sind. Bevorzugen Sie Zahlarten mit Käuferschutz. Wer Zeit hat, auch nochmal natürlich das Impressum checken. Und ganz grundsätzlich, wenn mit unrealistischen Dumpingpreisen geworben wird, dann ist das gutes Indiz dafür, dass es sich um unseriöse Shops handelt.
Und was tun, wenn sogar die eigene Kreditkarte von Betrügern genutzt wird oder mysteriöse Abbuchungen vom Konto erfolgen, die man nicht beauftragt hat? Bei einem solchen Identitätsbetrug sollte man schnell handeln, empfiehlt Verbraucherschützer Nils Nauhauser.
Wenn es zu einem Kontobetrug gekommen ist, dann gibt es einige Sofortmaßnahmen, die man ergreifen kann. Das erste ist Konto und Kreditkarte sperren. Man muss Kontakt aufnehmen zur Bank. Dann muss man Strafanzeige erstatten. Das ist wichtig. Und dann im dritten Schritt ist es wichtig, dass man die Ansprüche mal aufschreibt und anmeldet. Denn grundsätzlich ist es so, bei unautorisierten Buchungen haftet man nicht.
Dabei muss man übrigens nicht die eigene Unschuld nachweisen, sondern die Bank muss eine grobe Fahrlässigkeit des Bankkunden belegen.
Aus der ARD Finanzredaktion waren das Tipps von Andreas Braun zu Fake-Shops im Internet. Und das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir warten auf den Sommer. Zwei Tage noch, dann ist es soweit. Aktuell die Temperaturen 18, 19 Grad in Berlin. 20 meldet inzwischen Cottbus. 18 sind es in Brandenburg an der Havel. Im Laufe der nächsten Stunde, Mehrzahl bitte, kann etwas Regen aufkommen. Später auch stärkere Schauer und Gewitter bei höchstens 22 Grad. In der Nacht ziehen diese Regengebiete dann Richtung Osten ab bei 12 bis 10 Grad. Morgen ist es dann meist trocken, mehr Sonne bei höchstens 21 Grad. Ja, und dann kommt der Wetterwechsel. Ab Donnerstag zieht dann hier der Sommer ein. Zunächst bis 25 Grad und in den Tagen danach kommen auch die 30 Grad in Reichweite.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Es gibt Stau zwischen Dreieck Werder und Leest plus 45 Minuten in der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Föben. Hier sind es 30 Minuten mehr. Dann A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Boblitz und Dreieck Spreewald. Hier plus 10. Die A20 Richtung Rostock ist zwischen Straßburg und Neubrandenburg Ost wegen Bauarbeiten bis zum Abend gesperrt. Und Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld momentan auf dem Stadtring in beiden Richtungen zwischen Detmolder Straße und Dreieck Charlottenburg. Westend, Spandauer Damm in beiden Richtungen, Prenzlauer Berg, Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee, Prenzlauer Promenade, stadteinwärts. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
12.40 Uhr wird es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Kurz nach 11 Uhr wurden heute unsere Bildschirme rot. Eilmeldungen aus Graz im Süden Österreichs. Dort hat es eine Schießerei an einer Schule gegeben. Noch ist die Lage etwas unübersichtlich. Das, was wir wissen, ist aber erschreckend genug. Kompakt in den Meldungen jetzt mit Birgit Röhricht.
Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz sind mehrere Menschen getötet worden. Das haben die österreichischen Behörden am Mittag mitgeteilt. Aus Wien Wolfgang Fechtel.
Insgesamt 9 Tote bei einem Amoklauf an einer Grazer Schule. Das hat die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr inzwischen bestätigt. 7 Schülerinnen und Schüler, offenbar eine Lehrkraft und auch der Todesschütze sei unter den Toten. Es gibt Spekulationen, er habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk Steiermark berichtet auch von mehreren Schwerverletzten, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Keine weitere Gefahr, meldet die Polizei Steiermark. Um 10 Uhr vormittags sind die Schüsse gemeldet worden. In einer weiterführenden Schule in der Grazer Dreischützengasse, nicht weit vom Grazer Hauptbahnhof.
Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem Bericht des Verfassungsschutzes hervor, den Innenminister Dobrindt am Vormittag vorgestellt hat. Demnach wurden knapp 38.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund gezählt, ein Anstieg um rund 47%. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten stieg laut Dobrindt um etwa 38% auf knapp 6.000 Straftaten.
Auf allen Bereichen, sowohl auf der Straße als auch im Netz, sehen wir steigende Aktivitäten, steigende Angriffe. Und deswegen braucht es darauf auch eine klare und harte Antwort unserer Politik gemeinsam mit dem Verfassungsschutz und der weiteren Behörden.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins Regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner betonte, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere.
Das ist einzigartig wie Berlin. Und das gibt der Games-Branche auch so viel Rückenwind, davon bin ich überzeugt. Ein Ort, wo man sich vernetzen kann, verknüpfen kann, etablierte Unternehmen, Entwickler, Start-ups, alles kommt hier zusammen, tauscht sich aus. Wir haben als Berlin unfassbar viele kreative Orte, unfassbar viel spannende Räume und wir setzen die richtigen Schwerpunkte. Das House of Games kommt.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Der Deutsche Pflegerat hat seine Forderung bekräftigt, im Grundgesetz ein Recht auf gute Pflege zu verankern. Versorgung und Rahmenbedingungen müssten angemessen sein, sagte die Präsidentin des Deutschen Pflegerates Vogler im RBB 24 Inforadio. Der Pflegeverfassungsrang einzuräumen würde die Wichtigkeit des Themas unterstreichen. Damit ginge die Verpflichtung einher, die Lage der Pflege durch gesetzliche Rahmenbedingungen zu verbessern, so Vogler weiter. In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht 23 Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um Kleintransporter. Der Brandort habe im Gewerbegebiet Erlenbruch gelegen. Vor Ort seien 46 Einsatzkräfte gewesen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liege in einem hohen sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen würden von der Kriminalpolizei geführt. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Geprüft werde auch, ob es Anhaltspunkte für ein politisches Motiv gibt. Christine Joachim wird neue Moderatorin bei RBB 24 Brandenburg aktuell. Am 12. Juli präsentiert sie zum ersten Mal das Nachrichtenmagazin aus Potsdam im RBB-Fernsehen. Derzeit leitet die 44-Jährige noch das ARD-Studio in Warschau und ist als Korrespondentin für Polen zuständig. Davor berichtete sie unter anderem für Tagesschau und Tagesthemen über Themen aus Berlin und Brandenburg. Joachim stammt aus Neuruppin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wo sie einen großen Teil ihrer Kindheit verbrachte. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten Regen, vereinzelt Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Buch 17 Grad, Kreuzberg 18, Perleberg 15, Senftenberg 20 Grad. Morgen erst bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 12.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Tja, und das sind ziemlich schlimme Nachrichten, die uns aktuell derzeit aus Österreich erreichen. An einer Schule in Graz hat es offenbar einen Amoklauf gegeben. 9 Menschen sollen tot sein, 7 Schüler, eine Lehrkraft und der mutmaßliche Amokläufer selbst. Das hat die Bürgermeisterin von Graz inzwischen bestätigt. Österreichische Medien berichten auch von mehreren Schwerverletzten. Wie die Lage an der betroffenen Schule aussieht, das hat Österreich-Korrespondent Nikolaus Neumeier vorhin im ARD-Mittagsmagazin zusammengefasst.
Die Lage war lange Zeit sehr unübersichtlich, weil man sich dem Tatort auch aus Sicherheitsgründen nicht nähern konnte. Inzwischen wissen wir von der Polizei, dass der Einsatz beendet ist, dass alle Schüler evakuiert wurden, dass sie sich in Sicherheit befinden, aber eben noch keine Angaben zum Täter. In den sozialen Netzwerken gibt es Informationen, dass der Täter selbst Schüler gewesen sein soll. Das würde darauf hindeuten, dass es ein Amoklauf war, kein Terroranschlag, der sich an dieser Schule ereignet hat. Aber das ist alles noch nicht wirklich gesichert.
Also vieles ist noch unklar zu den Vorgängen in Graz, wie es jetzt weitergeht. Dazu nochmal unser Österreich-Korrespondent.
Also die Polizei hat inzwischen die Spezialeinheitskräfte der Cobra abgezogen. Jetzt werden die Ermittlungen laufen und es geht vor allem darum, den Eltern, die sich um die Schule eingefunden haben, Bescheid zu geben, sie darüber zu informieren, ob zum Beispiel eben auch ihre Kinder unter den Toten, unter den Verletzten sind.
Mutmaßlicher Amoklauf an einer Schule in Graz. Noch eine etwas unübersichtliche Nachrichtenlage. Die Informationen, die zur Verfügung stehen, hat ARD-Korrespondent Nikolaus Neumeier zusammengefasst. Soldaten gegen Demonstranten. US-Präsident Trump hat angekündigt, weitere 2700 Angehörige der Streitkräfte nach Los Angeles zu schicken. Dort gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik und harte Razzien der Einwanderungsbehörde. Die hatte in der vergangenen Woche zahlreiche Migranten festnehmen lassen. Kalifornien-Korrespondent Andreas Hein beschreibt, wie angespannt die Situation in L.A. derzeit ist.
Die Anspannung, die lässt sich ganz gut ablesen an dem, was in Downtown passiert. Dort stehen schwer bewaffnete Polizisten und auch Soldaten der Nationalgarde an einem Bundesgebäude. Und drumherum haben sich einige Demonstranten versammelt. Das ist so ein bisschen wie Kaninchen und Schlange. Die Polizei versucht aber, Demonstranten aus diesem Bereich der Innenstadt herauszudrängen. Dort gilt ja nach wie vor ein Versammlungsverbot. An anderen Orten in der Region Los Angeles gab es Demonstrationen. Bei einer Kundgebung haben sich auch zum ersten Mal Familienangehörige zu Wort gemeldet, die einfach wissen wollten, was die Einwanderungsbehörde mit ihren Müttern, Vätern oder Geschwistern vorhat und warum sie also festgenommen wurden.
Und die Razzien, die ja Auslöser dieser Proteste sind, die gehen offenbar weiter, sagt unser Korrespondent in Los Angeles.
Nach allem, was wir wissen, gab es wieder solche Einsätze der Einwanderungsbehörde. Die Bürgermeisterin hier, die kritisiert das heftig und hat gesagt, hört damit auf. Denn vor 5 Tagen, bevor das mit den Razzien losging, war hier noch alles in Ordnung. Und ihre Botschaft an alle Angelinos, also die Menschen, die hier leben, bleibt ruhig, haltet zusammen und demonstriert friedlich.
US-Präsident Trump schickt jetzt noch mehr Soldaten in die riesige Stadt an der Pazifikküste. Warum?
Ja, das weiß vermutlich nur er selbst. Der kalifornische Gouverneur Newsom hält das für völlig überzogen. Er selbst beordert zusätzlich 800 Polizisten in die Stadt. Aber Soldaten haben seiner Meinung nach hier überhaupt nichts zu suchen. Sie haben, sagt er, auch gar keine konkrete Aufgabe. Und genau deshalb geht Newsom auch gerichtlich dagegen vor. Und dieser Streit zwischen Trump und ihm, der wird einfach immer heftiger.
Die Einschätzung unseres Korrespondenten in Los Angeles, Andreas Hein, Kaliforniens Gouverneur Newsom, gehört der Demokratischen Partei an. Trump ist Republikaner. Zwischenzeitlich hatte der Grenzschutzbeauftragte des Präsidenten sogar mit Newsoms Festnahme gedroht. Wie es in L.A. weitergeht, wir behalten es im Blick. 10:01 ist es jetzt. Über 60% der Meeresoberfläche sind Teil der Hochsee. Das heißt, dieses Meer gehört keinem bestimmten Land. Es ist eine Art rechtsfreier Raum. Von dieser Hochsee stehen nur knapp 1,5% unter Schutz. Das könnte sich jetzt ändern, wenn denn diese Woche in Nizza auf der UN-Ozeankonferenz das neue Hochseeschutzabkommen von mindestens 60 Staaten ratifiziert wird. Warum so ein Hochseeschutzabkommen so wichtig ist, aber auch besonders schwierig umzusetzen, dazu mehr von Jenny von Sperber aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Der Tag, an dem der Tiefseeforscher Orton Purser die Entdeckung seines Lebens gemacht hat, fing an Deck der Polarstern im Weddellmeer der Antarktis an.
An dem Tag war es mein Job, nach Walen Ausschau zu halten.
Hinter dem Forschungsschiff hatte Purser ein Kamerasystem ins Wasser gelassen, auf 450 Meter Tiefe. Die Kamera filmte den Meeresgrund, während die Polarstern durchs Eismeer steuerte. Pursers Kollegin schaute sich dabei unter Deck die Aufnahmen an. Zuerst funkte sie ihn an, dass sie einige Fischnester mit Eisfischen entdeckt hatte.
Und kurz darauf hat sie wieder angerufen. Immer noch lauter Eisfische mit ihren Nestern am Grund. Eins neben dem anderen. Ich bin runtergegangen und habe gestaunt. 4 bis 5 Stunden lang ist die Polarstern über massenweise Fischnestern gefahren. Das war eine Riesenüberraschung.
Niemand hatte bis dahin gewusst, dass es solche riesigen Eisfischbrutgebiete überhaupt gibt. Messungen haben später gezeigt, dass es ungefähr 60 Millionen Fische sein müssen, die dort unten ihre Nester bewachen. Die Brutkolonie zeigt, wie wenig Experten erst über diesen riesigen dunklen Lebensraum in der Tiefsee wissen. Und wie wichtig er für das Leben in der Antarktis ist. Auch große Säugetiere sind auf die riesigen Fischgründe angewiesen. Sender, die auf Robbenköpfe geklebt wurden, konnten aufzeichnen, dass sich Robben vermehrt hier aufhalten. Umso wichtiger ist es, so ein Gebiet zu schützen, sagt Stefan Hein, Leiter des Antarktisbüros am Alfred-Wegener-Institut. Aber das sei eben nicht so einfach mit diesen Schutzgebieten auf hoher See, den sogenannten Hochsee-MPAs.
Das Problem von Hochseeschutzgebieten ist, die liegen fernab der Küsten. Das ist nicht so, dass Sie jetzt mal sagen können, wir nehmen ein kleines Boot und fahren mal kurz raus in die Nordsee und gucken nach, wie das den Nordsee-MPAs geht. Für ein Hochsee-MPA brauchen Sie ozeangängige Forschungsschiffe, Wetterbedingungen und so weiter. Es ist nicht einfach zu überwachen, zu monitoren und da Daten zu sammeln.
Aber Daten braucht man, um zu kontrollieren, ob die Schutzziele auch erreicht werden. Nur dann kann man notfalls nachbessern, Lage oder Größe des Schutzgebiets verändern. Seit Jahren reicht Hein ein fast 2 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet im antarktischen Weddellmeer als neues Schutzgebiet ein. Es ist der Teil, wo auch die Eisfischbrutkolonie liegt. Aber China und Russland stimmen Jahr für Jahr gegen ein solches Schutzgebiet. Sie wollen sich Nutzungsmöglichkeiten der Antarktis nicht verbauen, sagt Hein. Jetzt könnte in Nizza das neue UN-Hochseeschutzabkommen von mindestens 60 Staaten ratifiziert werden und dann in Kraft treten. Das würde es in vielen Fällen leichter machen, Schutzgebiete auf hoher See auszuweisen.
Mit dem neuen UN-Übereinkommen ist die Möglichkeit geschaffen, auch auf der hohen See Schutzgebiete einzurichten. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, dass diese Schutzgebiete auch mit einem Mehrheitsbeschluss etabliert werden können und nicht, wie zum Beispiel in der Antarktis und im Südpolarmeer, einstimmig angenommen werden müssen.
Das Alfred-Wegener-Institut jedenfalls wird auch weiterhin das Weddellmeer als Schutzgebiet vorschlagen, um den unbekannten Lebensraum dort zu schützen.
Das Alfred-Wegener-Institut hofft also auf eine große Schutzzone in der Hochsee, ein Thema der UN-Ozeankonferenz in diesen Tagen in Nizza. Hintergründe dazu aus der ARD-Wissenschaftsredaktion von Jenny von Sperber.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Geheimdienstromanen feierte der britische Autor Frederick Forsyth weltweit Erfolge. Thriller wie Die Akte Odessa oder Der Schakal wurden Bestseller. Nun ist der Schriftsteller mit 86 Jahren verstorben, nach kurzer Krankheit und im Kreis seiner Familie, wie seine Agentur mitteilte. Unsere Korrespondentin in London, Franziska Hoppen, erinnert an Frederick Forsyth und sein Werk.
An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer.
Der Schakal war der erste Roman von Frederick Forsyth, erschienen 1971. Der Polizthriller erzählt die Geschichte eines Auftragsmörders, Codename Schakal, der angeheuert wird, um den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten. Das Buch war ein enormer Erfolg, wurde gleich mehrfach verfilmt.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
Erstaunlich detailliert schilderte der Brite in seinen knapp 30 Büchern immer wieder die Arbeit der Geheimdienste. Warum er sich so gut auskannte, wurde erst 2015 klar, als Forsyth seine Memoiren veröffentlichte. Er war selbst eine Art Spion gewesen im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun?
Yeah, okay, what can I do?
Über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit den späten 60ern, arbeitete der Brite immer wieder zeitweise dem MI6 zu. Weniger als eine Art James Bond, mehr als Kurier.
No James Bond work, that's rubbish. It was just a question of running errands.
Einmal habe er im Dresdner Albertinum einen vermutlich russischen Oberst auf der Herrentoilette getroffen. Dieser habe ihm ein Paket unter der Tür durchgeschoben, das Forsyth zurück nach England brachte, wie er in seinen Memoiren schreibt. Alles kostenlos. Damals sei die Einstellung eben noch eine andere gewesen.
There's no fee, no reward, just you just do it.
Immerhin die Einblicke in die Welt der Spione halfen Forsyth beim Schreiben. Dabei checkte er Passagen sogar mit dem Geheimdienst gegen. Dass er einmal ein so ereignisreiches Leben führen würde, hätte Forsyth wohl damals selbst nicht geahnt. Geboren 1938 in Kent, wuchs er im Zweiten Weltkrieg auf. Nach einer Ausbildung als Pilot bei der Royal Air Force wechselte der junge Brite jedoch in den Journalismus, berichtete für Reuters aus Ost-Berlin und für die BBC über den nigerianischen Bürgerkrieg 1967. Seine Arbeit als Journalist war gleichzeitig Cover, um MI6 zuarbeiten zu können. In einem Interview sprach er einmal über seine Faszination darüber, wie sich die Arbeit der Geheimdienste mittlerweile weitergedreht habe. Wir leben in so einem technischen Zeitalter. Was mal 10 Millionen Dokumente waren, passt jetzt auf einen USB-Stick so groß wie deine Fingerkuppe. Als ich noch jung war, wäre das ein Konvoi aus Trucks gewesen. Nicht nur als Autor, auch als politischer, konservativer Kommentator machte sich Forsyth einen Namen, zuletzt als Befürworter des Brexits. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, doch für viele wird er der Meister des Polizthrillers bleiben.
Aus London war das Franziska Hoppen über den Tod des britischen Autors Frederick Forsyth.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Mehr Zurückweisungen an den Grenzen. Kritik aus den Nachbarländern. Die Bundesregierung will den Kurswechsel in der Asylpolitik. Was bedeutet das für Schutzsuchende, für unsere Gesellschaft und für den Arbeitsmarkt? Ist das noch Humanität oder Abschottung oder ein Gebot der Vernunft? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen am Donnerstag um 18 Uhr im Piscator-Saal. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Schneller Blick aufs Wetter, 18, 19 Grad in Berlin, 16 in Perleberg, 18 in Potsdam. Im Lauf der nächsten Stunden etwas Regen, später auch stärkere Schauer und Gewitter bei höchstens 22 Grad. Morgen dann meist trocken, mehr Sonne, höchstens 21 Grad. Ich sag Tschüss für heute, mein Name ist Clemens Schulze, ich wünsche einen schönen Nachmittag. Und den Mittag, den wird Ihnen Bernhard Kempf nahebringen, zusammen mit Birgit Röhricht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an einer Baustelle. Mittlerweile 60 Minuten plus weitere Staus in der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier 30 Minuten mehr. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Boblitz und Dreieck Spreewald plus 10. Die A20 Richtung Rostock ist zwischen Straßburg und Neubrandenburg Ost wegen Bauarbeiten gesperrt. Stadtwerke Berlin, Sie brauchen momentan Geduld auf dem Stadtring. In beiden Richtungen zwischen Detmolder Straße und Dreieck Charlottenburg, Westend Spandauer Damm in beiden Richtungen, Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Lee und außerdem dauert es länger auf der Prenzlauer Promenade stadteinwärts. Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durchkommen.
Damit haben wir es 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio jetzt Bernhard Kempf. Ja, eigentlich sollte das ein ganz normaler Schultag werden. Heute Morgen an einem Gymnasium im österreichischen Graz. Doch dann fielen plötzlich Schüsse. Noch ist die Lage unübersichtlich, aber fest steht, es gibt viele Tote und Verletzte. Die Nachrichten jetzt dazu mit Birgit Röhricht.
Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz sind 9 Menschen getötet worden. Das hat die Bürgermeisterin der österreichischen Stadt bestätigt. Bei den Toten soll es sich um 7 Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie den Todesschützen handeln. Es gibt Spekulationen, der Täter habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Darunter sind sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Es bestehe keine weitere Gefahr, teilte die Polizei mit. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstadt.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Heute haben der regierende Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatorin Giffey den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben, das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Beide regierende Bürgermeister und Wirtschaftssenatorin machten deutlich, dass sie das Projekt für deutschlandweit einzigartig halten. Giffey sprach von einer Investition in die Zukunft, denn die Gaming-Branche wachse enorm und das käme auch der Berliner Wirtschaft insgesamt zugute. Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche